Herzlich willkommen beim Podcast der Her Career, der Messe für Absolventinnen, Frauen in Fach- und Führungspositionen und Existenzgründerinnen. Verfolge Diskussionen mit Bezug auf arbeitsmarktpolitische, gesellschaftliche und wissenschaftliche Themen. Lerne dabei von erfolgreichen Role Models und nimm wertvolle Inhalte für deine eigene Karriereplanung mit. Im Folgenden hörst du eine Diskussion aus dem Auditorium der Her Career mit dem Titel Family Matters – Der neue Fortschrittsindex Vereinbarkeit. Mit dem Fortschrittsindex Vereinbarkeit startet das Familienministerium gemeinsam mit dem Bundesverband der Personalmanager und dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag im Herbst 2018 ein Instrument, mit dem sich die Familienfreundlichkeit von Unternehmen messen lässt. Der Index soll von Unternehmen zukünftig genutzt werden, um ihre familienorientierten Instrumente und Maßnahmen zu messen und regelmäßig überprüfen zu können. Diese Diskussion wird präsentiert vom Bundesverband der Personalmanager e.V., BPM. Unter der Moderation von Dr. Katharina Schiederig, Leiterin der Bundesgeschäftsstelle beim Bundesverband der Personalmanager e.V., BPM, diskutieren Professor Dr. Thorsten Oltmanns, Partner Roland Berger Strategy Consultants, Kava Yonossi, Head of Human Resources Germany, SAP SE und SAP Deutschland und Mitglied der Geschäftsleitung SAP Deutschland, und Christa Stienen, Vizepräsidentin Bundesverband der Personalmanager e.V., BPM. Viel Spaß beim Zuhören.
Ja, ganz herzlich willkommen zu unserem Panel hier heute Nachmittag auf der Her Career. Das Panel trägt den Titel Family Matters, der neue Fortschrittsindex Vereinbarkeit. Und wir möchten Ihnen in einer Art Sneak Preview diesen Index heute Nachmittag etwas vorstellen. Mein Name ist Katharina Schiederig. Ich leite die Geschäftsstelle des Bundesverbands der Personalmanager. Und der BPM ist heute Nachmittag auch Gastgeber dieses Panels. Und ich freue mich, dass wir Ihnen hier heute dieses Thema und diesen Index etwas näher bringen können. Es handelt sich um eine gemeinsame Initiative des Bundesfamilienministeriums mit mehreren Verbänden. Und das ist eine Initiative, die gerade in der Vorbereitung ist, in den Startlöchern steht. Und deshalb also eine Art Sneak Preview. Wir möchten Ihnen schon mal etwas berichten, worum es geht, was die Ziele des Ganzen sind und warum diese Initiative überhaupt aufgesetzt wurde. Und ich freue mich sehr, dass wir hier drei spannende Gäste mit mir auf dem Podium haben, die dieses Thema mit uns diskutieren werden. Das ist zum einen Christa Stienen hier neben mir. Sie ist die Vizepräsidentin des Bundesverbands der Personalmanager und Chief Human Resource Officer bei DB Schenker für den Cluster Germany und Switzerland. Und der BPM eben als einer der Unterstützer dieses Index, da wird uns Christa Stienen sicherlich ein paar Worte dazu sagen. Neben ihr sehen Sie Professor Thorsten Oltmanns. Er ist Partner bei Roland Berger. Roland Berger unterstützt das Familienministerium als Dienstleister schon seit vielen Jahren in Sachen Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Und ich freue mich sehr, Herr Oltmanns, dass Sie heute hier sind. Das handelt sich nämlich um eine kurzfristige Zusage im Programm. Sehen Sie, dass eigentlich die Abteilungsleiterin Petra Makroth aus dem BMFSFJ eingeplant war. Sie musste leider kurzfristig absagen. Und umso schöner, dass Sie heute hier sind. Neben Herrn Oltmanns haben wir Kava Yonossi, den HR-Director von SAP Germany, hier bei uns. Und Sie sind, glaube ich, der Erfinder des Max-Flex-Ansatzes, der bei SAP den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern viel Flexibilität in ihrer Arbeitszeit einräumt. Und da bin ich auch ganz gespannt, werden Sie sicherlich auch etwas mit uns teilen. Also herzlich willkommen und schön, dass Sie da sind. Ja, vielleicht können Sie uns direkt abholen, Herr Oltmanns. Ich würde die erste Frage gerne an Sie geben und uns ein bisschen mehr darüber berichten. Warum braucht Deutschland denn eigentlich so einen neuen Vereinbarkeitsindex? Was ist da geplant? Was sind die Ziele? Warum das Ganze einfach mal also ein bisschen Hintergrund uns liefern?
Also ich verstehe Ihren Punkt, warum braucht Deutschland noch einen Index? Wir haben ja schon eine ganze Menge davon. In diesem Fall, glaube ich, macht es tatsächlich wirklich Sinn. Wir haben ja in den vergangenen Jahren eine ganze Menge erreicht, was Vereinbarkeit angeht. Viele Unternehmen haben eine ganze Reihe von Aktivitäten gestartet. Sie beide stehen ja auch deswegen hier, weil sie zu solchen Unternehmen gehören. Aber es hat sich auch herausgestellt in den vergangenen Jahren, wann immer wir die Beschäftigten gefragt haben, stellt sich raus, dass die Familienfreundlichkeit der Unternehmenskultur in den Mittelpunkt stellen und sagen, wir sind eigentlich als Unternehmen noch gar nicht so gut, wie wir uns als Beschäftigte das wünschen. Umgekehrt ist es so, dass die meisten Unternehmen das Gefühl haben, sie sind viel weiter und eigentlich super. Und dann, wenn man das matcht, stellt man fest, dass gerade die Unternehmen, die sich für besonders toll halten, häufig Belegschaften haben, die sagen, ja, schlecht sind wir nicht, aber wir könnten eigentlich noch besser werden. Und eigentlich haben wir uns dann überlegt, dass es ja sinnvoll ist, in einer Unternehmenswelt, wo man eigentlich ja immer alles misst, was man an Zielerreichung so schaffen will, auch diese Frage mal messbar zu machen und zu gucken, wie eigentlich in den wichtigsten Bereichen, die es da gibt, mit einfachen Kennzahlen eine Vergleichbarkeit hergestellt werden kann. Das ist, glaube ich, nicht nur wichtig für die Unternehmen unmittelbar, die ihre Vereinbarkeitspolitik verändern wollen, sondern es hat auch den Effekt, dass viele Unternehmen selber sagen, ich weiß eigentlich gar nicht, wie gut wir sind. Wir haben jetzt unheimlich viele Modelle gemacht. Wenn wir die Belegschaft fragen, dann finden die das irgendwie gut. Wir würden uns gerne auch mal mit anderen vergleichen können und gucken, was ist eigentlich mit der Frauenquote, wie viele Väter sind eigentlich in Teilzeit und so weiter, um sagen zu können, sind wir da schon eigentlich da, wo die anderen alle sind? Sind die anderen besser oder nicht? Das hat sicher eine ganze Reihe von Gründen. Einer ist, die guten Leute, Männer und Frauen, halten zu wollen. Die andere ist sicherlich auch, gute Leute gewinnen zu wollen. Auch dafür kann der Index genutzt werden. Und das alles schien uns so wichtig, dass wir im Grunde gedacht haben, wir schlagen das dem Ministerium vor. Die hatten selber schon in die gleiche Richtung gedacht. Und insofern sind wir jetzt mit Ihnen und vielen anderen dabei, so eine Plattform zu schaffen, auf der genau diese Daten erhoben werden können. Und das auf eine sehr einfache Art, sodass die Unternehmen nicht nochmal extra jemanden brauchen, der diese Daten erhebt, sondern wir aus den Rohdaten, die sowieso alle haben, sehr einfach diese Kennziffern entwickeln können.
Okay, also es geht auch darum, einen Orientierungsrahmen zu schaffen für Unternehmen. Frau Stien, ist das auch der Punkt, weshalb der Bundesverband der Personalmanager dabei ist? Vielleicht können Sie uns über die Rolle des BPM da auch noch ein bisschen was sagen.
Also die Rolle des BPM in diesem gesamten Konstrukt ist die, das Ganze mit Leben und mit Praxis zu füllen. Also was funktioniert denn jetzt tatsächlich in den Unternehmen? Das, was wir gesehen haben oder auch gelesen haben, auch in den Studien gesehen haben, ist, dass die HRler ganz viele tolle Sachen aufsetzen, ganz viel, je nachdem, wie dezentral das Unternehmen organisiert ist, auch anbieten, aber darüber nicht kommuniziert wird. Und das heißt, das, was in dem einen Unternehmensteil möglich ist, beispielsweise Homeoffice zum Beispiel zu nutzen, ist in dem anderen Unternehmensteil noch lange nicht gegeben. Und das muss man bündeln. Da sehen aber vor allen Dingen auch die Mittelständler ihren Vorteil jetzt bei diesem Index. Wir haben die ja auch eingeladen, darüber zu diskutieren. Also das jetzt wirklich am lebenden Objekt auch ausprobiert in den Unternehmen. Also was sagen die HRler dazu? Und das ist für die eine gute Strukturierung, einfach auch nochmal zu sehen, was kann man denn alles machen? Und da gibt es natürlich wie immer einen bunten Blumenstrauß von familienfreundlichen Initiativen, aber die gibt es eben nicht in jedem Unternehmen. Das hat was mit Kosten zu tun, das hat auch was mit Kultur zu tun, aber ich glaube, auf die Kulturfrage kommen wir dann gleich auch noch zu sprechen.
Bestimmt, ja. Zunächst würde ich gerne noch mal hören, wie habe ich mir das denn praktisch vorzustellen, diesen Index? Gibt es da, Herr Oltmanns, bestimmte Punkte, die abgefragt werden? Ist das für mich als Personaler noch mal ein zusätzlicher Aufwand oder wie planen Sie das? Ich glaube, es gibt ja einerseits die Leitlinien, andererseits die Indexkriterien vielleicht. Können Sie da noch mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen?
Also die Grundidee war, sich im Grunde aus Daten zu bedienen, die eigentlich die Unternehmen schon erhoben haben, weil es ja auch und gerade, wie Sie gerade gesagt haben, für die Personaler ein Instrument ist und sein soll, um auch ihre Themen im Unternehmen stärker rüberzubringen. Deswegen haben wir gedacht, das macht nur Sinn, wenn es relativ einfach geht und wenn es kleine und mittlere Unternehmen auch machen können. Das heißt, wir nehmen in der Regel Daten, die schon da sind, zum Beispiel eben die Frage, wie viele Väter sind in Teilzeit oder wie viele Frauen sind tatsächlich in Führungspositionen. Das sind alles keine Daten, die jetzt irgendwo extra erhoben werden müssen, sondern in Regel Daten, die da sind. Das ist das Ziel in der Breite.
Das solche ist ja auch übersichtlich.
Ja, genau. Es ist jetzt auch kein Hexenwerk.
Kann man ja meistens an
oder?
Einer Hand genau. Abzählen, wir wie viele jetzt, Frauen sind in Führungspositionen.
Genau, das ist in der Tat. Das ist wahrscheinlich das geringste Problem. Kann man wahrscheinlich sogar mit einer Hand abzählen. Aber auch die Frage insgesamt Teilzeitquoten, die Frage mobiler Arbeit und so weiter lässt sich eigentlich, muss man eigentlich gar nicht ermitteln, sondern haben die meisten Unternehmen parat. Und die Grundidee ist im Grunde, diese Punkte zusammenzutun und nochmal zu gucken, wie verlässlich, wie dauerhaft die dann auch auf die Unternehmensstrategie angewendet werden. Wir haben dazu ja auch so eine Selbsteinschätzung gemacht. 1300 Unternehmen haben da teilgenommen. Man sieht, die Unternehmen selber wollen wissen, Wie macht man das eigentlich? Wie kriegt man eigentlich was hin? So eine Unternehmensstimmung, eine Kultur, wo die Leute Lust haben, im Zweifel auch diese Vereinbarkeit in Anspruch zu nehmen und das nicht bei Lippenbekenntnissen bleibt. Und daran orientiert sich dieser Index.
Ja, also Lust haben mitzumachen, Herr Yunusi, da würde ich Sie gerne fragen, macht Ihnen das jetzt Lust, aus Sicht von SAP mitzumachen, dem neuen Index beizutreten? Ist das interessant für Sie oder wie ist da Ihre Perspektive?
Natürlich ist es interessant. Wir wollen auch wissen, wo wir stehen im Vergleich zu anderen Unternehmen. Und aber auch zu lernen. Also wenn bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Förderung von Frauen, von bestimmten Mitarbeitergruppen, die bestimmte Herausforderungen im Leben haben, das ist eine gesellschaftliche Aufgabe, keine Unternehmensaufgabe. Wenn wir als Wirtschaft insgesamt die Best Practices im Unternehmen sind, transparent machen und teilen, dann kommt allen zugute. Wir messen intern natürlich das SAP alles. Also wenn jemand Messprobleme habt, hier zu SAP kommen. Wir haben einmal im Jahr befragen wir unsere Mitarbeiter, das ist unser People Survey jedes Jahr. Und eine Frage bezieht sich auch, wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit unseren Maßnahmen von Vereinbarkeit von Beruf und Familie zufrieden sind. Der Wert vom letzten Jahr war 84%. 2016 hatten wir 79% und da konnte man sehr gut messen, dass die neuen Maßnahmen, die wir ausgerollt haben, die zeitgemäßer sind, wie mobile Arbeit etc., das unmittelbar zur Erhöhung dieses Wertes führt. Und wenn wir so eine einheitliche Transparenz haben, einen Index, wenn ein anderes Unternehmen bessere Werte hat, 85, dann interessiert mich natürlich auch als Unternehmen, was kann ich noch davon lernen, was passt, was ich auch übertragen kann auf mich.
Würden Sie denn erwarten, dass SAP aus dem Ranking als Sieger hervorgeht?
Da bin ich mir sicher. Ja, ich hoffe doch. Wenn ich die interne Befragung mal weglasse, ihr kennt hier Glassdoor, diese Arbeitgeberbewertungsplattform wie Kununu. Und das ist für mich ein Maßstab, weil da können unsere Mitarbeiter uns bewerten, anonym, wir haben keinen Einfluss. Wir haben in Deutschland dort einen Wert von 4,85. Alle anderen Unternehmen kommen dahinter, also fast kommunistischer Wert. Ich bin manchmal selber, glaube ich nicht, wie das zustande kommt. Und das ist uns wichtig, einmal für interne Zufriedenheit, externe Zufriedenheit und vor allem, am Ende muss der Köder in den Fisch schmecken und nicht im Angler, ob all das, was wir machen, auch nur in unserer Mitarbeiter auch ankommt, auch so wahrgenommen wird, dass sie auch dazu stehen, auch sogar die Zeit nehmen, ein Glas zu einer Bewertung abzugeben. Mhm. Und wir haben als Unternehmen so ohnehin das Ziel gesetzt, flexibelste, zumindest DAX-Konzern Deutschland zu bleiben und auszubauen. Und Sie haben einige Punkte angesprochen. Flexibilität ist nach unserer Erfahrung das einzig verbindende Element bei allen Mitarbeitergruppen, sei es aus der Gender-Perspektive, aus der Generationen-Perspektive, die allen zugutekommt und dass man Beruf und Familie möglichst flexibel miteinander vereinbaren kann. Und da jeder einen Schwerpunkt braucht, da habe ich mich vor einem Jahr, anderthalb Jahren entschieden, wir nehmen die maximale Flexibilität. Wir haben einige Alleinstellungsmerkmale, die hoffentlich demnächst abschmelzen werden. Ich sage es wirklich hoffentlich, dass die anderen Unternehmen auch mitziehen müssen, falls also der Gesetzgeber tatsächlich die befristete Teilzeit einführt. Kommt allen zugute, das haben wir schon seit 2 Jahren bei uns, funktioniert sehr gut. Also daher, ja, also ich hoffe, dass wir ganz oben sind und wenn nicht, ist auch okay, das ist eine Challenge, Herausforderung, dann möchte ich gerne lernen von anderen.
Okay, DB Schenker im Ranking vor oder nach SAP, wie sieht das aus und vor allem auch welche Kriterien sind aus Ihrer Sicht die wichtigen, wenn man an Vereinbarkeit im Unternehmen denkt, was messen Sie da oder was sollte gemessen werden?
Also dazu bin ich ja noch zu kurz bei DB Schenker. Also das heißt, in den letzten 8 Arbeitstagen konnten wir das Ruder jetzt noch nicht rumreißen. Aber ich sehe meine Kolleginnen dort im Publikum und denke, nächstes Jahr stehen wir hier vor SAP, oder? Naja, okay. Also Spaß beiseite. Ich will einfach nochmal, Katharina, nochmal ein bisschen darauf achten, was so im Mittelstand los ist, um jetzt auch einen Gegenpol zu dir nochmal zu setzen. Weil im Mittelstand ist es natürlich nicht so, dass man nur Arbeitsplätze hat, die irgendwie computergesteuert sind. Also wenn ich jetzt uns dann auch vergleiche, DB Schenker, das sind Leute auf der Fläche. Wenn ich meine anderen Arbeitgeber vergleiche, zum Beispiel nochmal an meine Metrozeit denke, das sind Leute, die sind aktiv im Handel, die müssen nachts die Ware verräumen. Da kann ich schlecht über einen Homeoffice-Arbeitsplatz irgendwie nachdenken. Da kommen auch natürlich so Kriterien und Diskussionen innerhalb, Neidgedanken auch innerhalb des Unternehmens auf. Warum dürfen die zu Hause arbeiten? Die haben ja einen Tag Urlaub mehr in der Woche, als ich, der hier nachts verräumen muss. Also das ist etwas, was man in den Unternehmen, und das ist gerade in den kleineren Unternehmen, ist das ja viel unmittelbarer zu beobachten. Und da muss man aus meiner Sicht, das ist eine andere Kommunikation, die man da auch anwenden muss, dass das nicht sowas ist von gleich, also besser und schlechter. Ja. Weil es ist ja im Grunde jeder Arbeitsplatz in den Unternehmen wichtig, in der gesamten Kette, in der Wertschöpfungskette. Und das darf man natürlich nicht außer Acht lassen, bei den Unternehmen oder Branchen, die viel mehr mit Präsenzkultur arbeiten. Das heißt nicht, dass das nicht geht, aber das heißt, dass das eben auch eine Schwierigkeit für die Mittelständler auch ist, das dann umzusetzen und da nicht dann von der Kultur her so ein ungleiches Gefüge irgendwie reinzubringen. Das muss mit bedacht werden, das heißt aber nicht, dass es unmöglich ist, weil wenn wir nicht anfangen, irgendwas zu verändern und an der Präsenzkultur mal offensiv arbeiten, dann verändern wir da ja auch gar nichts. Dann haben wir auch nichts gewonnen. Ja, also deshalb ist das, also von dem Index her, ist das gut, dass die Mittelständler, die HRler in die Diskussion gehen können mit ihren Unternehmensleitungen und können denen sagen, guck mal, wie unmodern wir sind. Darum kriegen wir auch keine Fachkräfte. Also das ist eigentlich Rückenwind in der Argumentation auch nochmal. Also das macht das Unternehmen more sexy.
Ich glaube, also das macht wirklich sexy, glaube ich auch. Wir merken das auch bei vielen von den kleineren Unternehmen. Bei den großen Unternehmen, finde ich, hat man viele Profis sozusagen, die unterwegs sind. Es gibt ja auch noch Unternehmen, die so klein sind, dass der Chef noch alles selber macht, oder? Und wir haben mit einem gesprochen, der gesagt hat, ja, familienfreundlich, das heißt für mich, bei mir ist die Tür immer offen. Jeder Mitarbeiter kann zu mir kommen, oder? Das ist nett, finde ich, oder? Aber es ersetzt natürlich auch nicht ein paar Strukturen, ein paar klare Regeln und vor allen Dingen eben auch die Tatsache, dass die in einem Unternehmen gelebt werden müssen. Oder man hat einige Unternehmen, sicher gehören die beiden hier oben nicht dazu, aber es gibt halt Unternehmen, wo es theoretisch die Regeln gibt, aber man sozusagen informell schon bestraft wird, wenn man dann nach mobiler Arbeit fragt oder irgendwo nach einer Arbeitszeitverkürzung, weil man jemanden pflegen muss oder so, dann kommen immer diese, naja, grundsätzlich gilt das natürlich schon, aber wenn Sie noch was werden wollen oder wir haben da gerade eine tolle Chance für Sie, das ist jetzt aber ein schlechter Zeitpunkt und so weiter. Also es geht ja auch nicht nur darum, welche Instrumente man nutzt, sondern auch sich ein bisschen zu überlegen, wie sieht eine Kultur aus, die sowas auch ermöglicht, wo Leute das in Anspruch nehmen. Sagen wir mal, wenn der Chef oder die Chefin selber auf 80% geht, weil sie einen Angehörigen pflegen muss, ist das natürlich schön, kann man ja nicht vorschreiben. Aber es gibt eben auch die Frage, wie lebe ich sowas eigentlich jenseits der Instrumente. Und beides, glaube ich, muss so ein Index irgendwie abbilden. Die Instrumente alleine bringen es nicht, die Kultur bringt es alleine auch nicht. Es muss beides zusammenkommen, oder?
Ja, absolut. Also ihr habt beide das Richtige angesprochen. Der auf dem Papier ist geduldig, es muss gelebt werden im Sinne von Walk the Talk. Funktioniert es in der Praxis nicht. Und wir haben, also ich spüre bei uns auch sind im Unternehmen, wir haben viele Instrumente auch in der Vergangenheit gehabt, die auch zum Teil nicht genutzt wurden. Ich mache mal ein Beispiel Väter mal fest. Natürlich konnte jeder Väter kraft gesetzt in Elternzeit gehen, mehr als 3 Monate. Dazu bräuchte ich nicht meinen Segen als Personalleiter. Ich habe vor 2 Jahren angefangen, mit den Vätern zu reden, warum die nur 3 Monate gehen. Und dann habe ich festgestellt, das ist die Unsicherheit, wie wird das im Unternehmen akzeptiert. Wir haben so ein Event gemacht, Väter ETCP. Letztes Jahr habe ich erst ein Event gehabt, nur für Väter. Und dieses Jahr wieder, und ich kann es wieder messen, der Anteil der Väter, die länger als 3 Monate dann in Elternzeit gegangen sind, innerhalb von diesem einen Jahr hat sich verdreifacht. Also auch ein Beispiel, die Möglichkeit gab es da, aber jetzt brauchen wir ein Commitment, ihr könnt es machen, wenn ihr wollt, die Entscheidung, ob Vater oder Mutter länger in Elternzeit geht, das ist am Ende mir ist eigentlich egal, aber am Ende darf nicht davon abhängen, welche Entscheidung am ehesten im Team oder gar bei der Führungskraft oder bei dem Unternehmen akzeptiert ist. Und wir haben Väter und Teilzeit auch, man konnte auch schon immer eigentlich in Teilzeit führen, ist also kein Hexenwerk. Und wenn man auch dort nicht diese Commitment aufgibt von oben, funktioniert es auch nicht. Und wir haben jetzt, als wir alle Führungspositionen bei SAP in Teilzeit ausgeschrieben haben, per se, alle haben gesagt, haben wir schon wieder eine Frauenmaßnahme, obwohl es Quatsch ist, das ist ja berechtigt an beide Geschlechter. Die aktuellen Zahlen zeigen, dass 43% aller Manager in Teilzeit arbeiten sind Männer. Die Anzahl hat sich verdoppelt im Vergleich zu vor einem Jahr. Also es kommt nochmal zurück, so kommt allen zugute, diese Flexibilität, nicht nur in bestimmten Geschlecht.
Ja, ich glaube, wir müssen auch den Familienbegriff da nochmal überdenken, weil wir immer so von so klassischen Familien ausgehen. Familie ist ja viel größer und viel mehr und das muss auch berücksichtigt werden. Also es fällt mir immer wieder auf, dass das einfach immer so Vater-, Mutter-, Kind-mäßig gedacht wird. Aber Familie ist ja viel größer. Und es gibt, also was ist Familie? Also das ist ja nun wirklich mittlerweile, finde ich, also ich meine, ihr bildet das ja super ab bei SAP, was ihr für Angebote da auch macht. Aber Familie ist eben auch bunter und größer und wilder mittlerweile. Also wenn man Patchwork-Familien oder sonst was denkt, das ist alles viel komplexer. Da braucht man auch andere Strukturen, da muss man darauf reagieren können. Und das ist ja noch, also Das kann man ja noch verstehen. Also. Ja.
Bin ich bei dir. Es ist auch Thema Pflege. Also ja. Es ist auch, es war jetzt nur nicht unmittelbare Familie, aber viele Mitarbeiter zunehmen, immer wichtiger, die Flexibilität zu haben, ja. Um Mutter, Vater, Großeltern etc. sich kümmern zu können. Absolut wichtig.
Und das soll der Index ja tatsächlich auch abbilden, dass auch Pflegeverantwortung ein Kriterium ist, was da aufgenommen wird. Es gibt da natürlich viel Commitment, aber Herr Holtmann, Sie haben es eingangs angesprochen, viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter empfinden trotzdem diesen Gap zwischen einerseits vielen strategischen sozusagen Erklärungen in den Unternehmen und dann dem, was sie halt praktisch erleben. Und da würde ich auch gerne die Möglichkeit ans Publikum geben und Sie fragen, haben Sie Fragen an unser Panel zu dem geplanten Index oder auch zum Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie und den Maßnahmen der Realität da allgemein, würde ich Sie gerne in die Diskussion mit reinnehmen, wenn Sie mögen. Gibt es Fragen aus dem Publikum?
Ideen, Anregungen, Rückmeldungen, Beschimpfungen?
Sonst gebe ich Ihnen gerne die Gelegenheit, noch Mütchen zu... wunderbar, hier vorne.
Also ich bin die Denise Heising, ich arbeite bei Siemens. Und erstens würde es mich mal interessieren, ich bleibe mal beim Du vom anderen Teil. Ja, Kavi, wie lange machst du den Job schon?
Also den aktuellen Job mache ich seit Januar 2018, aber seit August 2017... Seit August 2015 mache ich Personalleiter für Deutschland. Aber wir haben in Deutschland zwei verschiedene Gesellschaften. Ich war für SAP Deutschland zuständig, jetzt für Gesamtdeutschland seit Januar.
Was machst du, wenn du jemanden, wenn du bei jemandem merkst, der das eben nicht macht, so wie ihr es machen solltet? Also wenn da jemand sich nicht so verhält, wie ihr euch das vorstellt?
Im Unternehmen, also die Führungskraft insbesondere.
Zum Beispiel.
Diesen Fall, muss ich ehrlich zugeben, hatte ich jetzt nicht, weil die würden sich auch gar nicht, selbst wenn die so denken würden, trauen, so zu leben. Das liegt daran, was du gerade angesprochen hast, wenn die Unternehmenskultur so inklusiv ist und das nicht toleriert, dann wird es schwer, selbst wenn man so stockkonservativ ist, das auch nicht zu leben. Beziehungsweise dieser Mensch wird auch auf Dauer bei uns nicht glücklich werden. Also ich mache auch ein bisschen Insight. Als wir dieses Jahr gesagt haben, wir führen Mobilarbeit ein für alle Funktionen ohne Einschränkung, jeder kann machen, was er will. Da habe ich auch damit gerechnet, dass auch ein Kulturwandel damit einhergehen muss. Wir haben Scrum-Teams in IT, also da ist eine andere Arbeitsweise. Wir haben Leute, in den Rechenzentren arbeiten, die können nicht sagen, ich nehme die Kundendaten, gehe ins Schwimmbad oder auf dem Beach arbeite ich damit. Und das muss man nur bei der Realisierung, Umsetzung berücksichtigen, dass das nicht bei der Mehrheit, aber ein Teil dieser Wandel gibt. Und auch mal, auch hier offen sage ich, bei der Mobilarbeit habe ich so ein paar Anrufe gehabt oder ich habe angerufen, weil ich gehört habe, einer hat gesagt, ja, Kava, das ist toll, was du dir ausgedacht hast. Jetzt erstmal ein Vorteil, die Mitarbeiter, die nicht arbeiten, dass ich dich nicht sehe, die sind unproduktiv. Was für ein Quatsch. Wir sind ein globales Unternehmen, Leute arbeiten regional, meiste Führungskräfte wissen gar nicht, wo die Mitarbeiter sitzen. Und dann der nächste Einwand war, jetzt habe ich viel mehr Arbeit als früher. Jetzt muss ich bei jedem Mitarbeiter, wenn ich Nein sage, begründen. Weil unsere Regel ist, jeder kann mobil arbeiten. Und der Führungskraft hat ein Vetorecht. Also nicht fragen, darf ich, sondern ich kann grundsätzlich, dem Führungskraft kann nur sagen, nein, weil. Und da muss ich als Unternehmen oder als Personalleiter auch ganz klar sagen, also wenn du überfordert bist, solche Themen zu managen, dann bist du falsch. Dann lass uns darüber reden, ob eine Expertenlaufbahn für dich was wäre, weil das sind originäre Führungsaufgaben mit Krankheitsfällen, Urlaub, solche Sachen umzugehen. Das heißt, zum Umsetzung gehört auch klar Farbe bekennen, einfordern und diejenigen, die nicht mitgehen, auch Alternativen anbieten und was anderes zu machen.
Und hast du das Gefühl, dass ihr bei SAP damit auch ein bisschen Druck ausübt auf eure Konkurrenten?
Nee, Druck passt nicht unserer Kultur.
Also, dass die mitziehen und auch so was Tolles machen?
Also, Druck passt unserer Kultur nicht. Das ist vielleicht eine Gruppendynamik, weil von oben gelebt wird nach unten. Also wer SAP kennt, wir sind nicht hierarchisch organisiert, wir duzen ein bisschen im Aufsichtsrat, wir sind sehr offen, was Feedback angeht. Tell-it-like it is, ist einer unserer wichtigsten Unternehmensgrundsatz. Also wenn wir mit Druck gearbeitet hätten, wären wir nicht erfolgreich gewesen. Weil dann wäre es eine typische HR-Maßnahme. Und das darf auf keinen Fall sein, dass wir all die Dinge den Eindruck hat, dass die HR-Abteilung sich ausgedacht und nicht der Sinn dahinter, dass auch eine Führungskraft einer Organisation zugutekommt und von denen auch gelebt werden müssen. Ich bin ja nicht der Kontrolleur oder Polizist, der du sagt und kontrolliert. Wenn ich das machen müsste, dann habe ich ein Problem mit den Menschen, wo ich du machen müsste. Ich muss an denen arbeiten, an Mindset oder auch ganz klar sagen, die Welt ist groß, auch außer von SAP.
Ich meinte es jetzt eigentlich im positiven Sinne, Druck, dass eure Konkurrenten sagen, ja, nee, das müssen wir unseren Mitarbeitern auch anbieten, sonst wandert mein Talent vielleicht zu SAP ab, wo es das gibt.
Ja, ich würde sehr Motivation sagen. Also wer bei mir auf LinkedIn schaut, ich habe vor einiger Zeit zum Beispiel bei einem Beispiel eines Vaters, der zum dritten Mal in Elternzeit gegangen ist, über ein Jahr, er hat einfach seine Erfahrung mal geshared und wir haben es nicht nur intern das Ganze gezeigt, sondern auch extern, auch für Talente außerhalb, dass sie sehen, dass es nicht etwas ist, was im Einzelfall gelebt wird und toleriert wird, sondern es ist etwas, was wir sogar promoten, intern, extern, das wollen wir. Das Thema Kampf gegen Always-on-Kultur, es ist nicht, dass ich mir vornehme, sondern dass wir als Geschäftsleitung auf der Bühne stehen und sagen, wir wollen nicht, dass ihr die ganze Zeit arbeitet. Wer um 22 Uhr eine Mail schickt, da frage ich nach, warum schreibst du mir um 22 Uhr eine Mail? Wenn es eine freie Entscheidung war, weil mobil gearbeitet hat, alles okay, aber es darf nicht etwas sein, was man toleriert, sondern man muss dann aktiv ächten, solche Fehlentwicklungen. Also auf diese Art und Weise Motivation eher als du.
Aber vielleicht nehme ich den Ball nochmal auf, weil natürlich gibt es Menschen, die lassen Sprüche, wenn Väter sagen, ich gehe in Elternzeit. Das machen die nicht dem Vater gegenüber. Das passiert irgendwo ganz anders. Und das kriegt man natürlich mit als Stimmung. Und da geht es wirklich auch darum, das anzusprechen und in die Diskussion zu gehen. Egal ob Mann oder Frau. Aber also so sehe ich auch meine Verantwortung als HRlerin. Dann in dem Moment auch darauf hinzuweisen, zu sagen, pass mal auf, Vorstand, Vorgesetzter, wer auch immer, das geht nicht. Das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Ja. Das macht man nicht. Wir können jetzt mal über dein Rollenbild nachdenken. Das war noch ein anderes, aber wir brauchen heute was anderes in unseren Unternehmen. Und das sind ja interessanterweise oft gar nicht nur die jüngeren Leute, die Teilzeit fordern oder Teilzeit, also Führung in Teilzeit oder, sondern das ist ja quer durch die Bank.
Absolut.
Das ist kein Generationenthema.
Ja.
Und das ist eben das Interessante, nur bei dem Thema Elternzeit für Männer. Also da habe ich schon ein paar gute Kommentare gehört, die ich also wirklich aufgegriffen habe, um ernsthaft in die Diskussion zu gehen. Und dann merken auch alle, ernsthaft diskutieren wollte ich das gar nicht. Ich wollte einfach nur mal einen Spruch lassen. Ja. Und das geht nicht. Also das ist für mich ein No-Go. Selbst wenn man die Meinung hat, als Führungskraft hält man da die Klappe. Und ansonsten wird das diskutiert.
Ich würde vielleicht einen Punkt noch ergänzen, weil ich finde, ihr habt recht, aber ihr seid natürlich auch von großen Unternehmen, leistungsfähigen Unternehmen, weil was wir auch teilweise hören von den kleineren Unternehmen ist halt, dass du gutmeinende Chefs hast, die dann hinterher in der zweiten Runde ein bisschen hilflos sind, oder? Die machen zum Beispiel Mobilarbeit, dann kommen die Leute und sagen, ja, okay, Mobilarbeit ist gut, aber dann wäre ich ja, wenn ich morgens in der Straßenbahn zur Arbeit fahre, arbeite ich ja eigentlich auch mobil. Kann ich das dann von der Arbeitszeit abziehen, oder? Und das sind lösbare Probleme, aber das sind sozusagen, teilweise sind es bei kleineren Unternehmen ganz einfache Fragen, wo du im Grunde gucken musst, wie sieht ein Organisationsmodell aus? Oder was machst du mit denen, die im Grunde, wie ihr das bei Metro hattet, wo 80% eben nicht im Büro sitzen, sondern eigentlich auf der Lagerfläche sein müssen? Wie sieht eine mobile Lösung aus, die sie vielleicht selbst organisieren können? Was wieder weniger Kontrollmöglichkeiten für den Chef bedeutet, der darauf verlassen muss, dass sie es schon irgendwie machen? Aber ich glaube, wir haben eigentlich zwei unterschiedliche Welten, oder? Wir haben die Großunternehmen, die oft schon sehr professionell sind, wo es zumindest häufig die Instrumente gibt, oder? Und dann hast du kleine Unternehmen, die im Grunde häufig nicht wissen, welche Instrumente gibt es. Wie priorisiere ich die auch, wenn ich diese ganze Liste durchgehe? Worauf setze ich denn jetzt eigentlich mit meinen 35 Mitarbeitern? Und wie sieht bei den einzelnen Themen eigentlich auch so die Umsetzung aus? Deswegen glaube ich, ist Best Practice, sodass ihr eine Gelegenheit habt, auch beim BPM dann über sowas zu reden oder dass man die kleineren Unternehmen über so einen Index in eine Diskussion holt und sagen kann, guck mal, das machen die anderen schon sehr gut, vielleicht fängt man mal da an und macht dann die nächsten 20 Schritte in den nächsten zwei Jahren. Das hilft unheimlich, um sich zu sortieren und zu orientieren.
Und am Ende geht es immer darum, wie kommen wir zu den Ergebnissen, die wir brauchen als Unternehmen? Wir treffen uns da ja nicht, weil wir uns alle so nett finden. Das vielleicht auch, ist dann schöner. Das ist das eine. Und das andere ist, man kommt ganz schnell zu der Diskussion über Vertrauen. Die Dinge, die dann aber angestoßen werden durch so einen Index, dass die Sachen mal auf den Tisch legen. Und dann geht es eigentlich ans Eingemachte.
Also, was ich mir wünschen würde, falls eh nicht geplant ist, aus meiner Erfahrung häufig auch bekomme ich die Rückmeldung, ja, SAP kann sich das leisten. Also es wird gleich damit zusammengesetzt, dass es hinge, dass mit wirtschaftlicher Potenz habe. Wenn ich die Maßnahmen vorhin schon erwähnt habe, die haben mit Geld überhaupt nichts zu tun. Das hat mit Mindset, mit Kultur, mit Vertrauen zu tun. Und wenn die Mittelständler in Schwäbische Hall, die auf einmal auf IT umstellen müssen und nach wie vor darauf beharrt, dass der ITler persönlich umziehen muss, von Berlin dorthin sitzen muss, wird Schwierigkeiten haben, Personal zu bekommen. Aber wenn man sagt, okay, es gibt mobile Möglichkeiten, es gibt technische Möglichkeiten und ich lass es zu, ich probiere es mal aus und dann haben die auch ganz andere Chancen im Vergleich zu Großkonzernen. Also eine Idee jetzt spontan, ich weiß nicht, ob das umsetzbar ist, wenn man diese Best Practices hat, dass wenn man das auch irgendwie wieder beschreiben oder quantifizieren, dass es jetzt nicht unbedingt mit Investitionsmitteln zu tun hat, denn ein Mittelständler natürlich nicht in dem Maß zur Verfügung hat wie ein DAX-Konzern.
Ja. Also wir haben das ohnehin in den letzten Jahren ja versucht, schon mit verschiedenen Wettbewerben zum Beispiel zu machen, wo sich Unternehmen, Mitarbeiter oder auch die Unternehmensführung gemeldet haben, gesagt haben, wir haben eigentlich tolle Sachen. Da kommen wirklich häufig kleinere Unternehmen, die sich irgendwie selber zusammensetzen und sich irgendwas überlegen und teilweise auch sehr schöne Beiträge machen, die singen zusammen oder sonst was oder führen ein Theaterstück auf, um das vorzustellen, was sie machen, wo man merkt, das, was ihr auch wollt, dass so ein Gemeinschaftsgefühl entsteht, dass man gemeinsame Ideen hat, das kann über sowas auch in Gang kommen. Wenn man anfängt, darüber zu reden, was haben die Leute eigentlich für Probleme, allein mit der Flexibilität, dann ist das ja oft auch eine Befreiung sozusagen. Ja. Also klingt jetzt vielleicht ein bisschen sozialpädagogisch, aber ist ja so. Alle kämpfen damit, oder? Und wenn man in so einem Team von 45 Handwerkern einfach mal sowas bespricht und dann merkst du, der eine hat eine Oma, die krank ist und der andere braucht auch mehr Zeit für was anderes und so, das ist schon ganz gut. Teilweise haben wir solche Best Practices, aber es wäre vielleicht eine ganz gute Idee, die mit dem Index nochmal, wenn wir die Indexergebnisse haben, sozusagen stärker für die einzelnen Ergebnisse anzubieten. Das nehme ich mal mit, dass man ein bisschen besser gucken kann, für was gibt es denn schon Lösungen. Oder?
Also ein ganz, ganz konkreter Vorschlag, da auch noch zusätzlich Fallstudien, Good-Practice-Beispiele einzubauen. Herr Oltmann, ich würde Sie auch gerne persönlich noch fragen, als Partner bei Roland Berger haben Sie ja auch eine gewisse Vorbildfunktion. In puncto Vereinbarkeit, wie leben Sie die, wie nehmen Sie die an? Das ist ja in den Beratungen auch immer ein großes Thema. Vielleicht können Sie da noch etwas berichten.
Also ich habe keine Familie, das macht die Vereinbarkeit schön. Nein, das war ein Scherz. Also Quatsch. Ich finde es schwierig, muss ich sagen. Also ich finde es wirklich schwierig, weil wir versuchen, wir sind ja alle auditiert. Das müssen wir ja schon deswegen, weil wir auch für das Familienministerium arbeiten. Jetzt haben wir das Auditing, Familie und Beruf, selber erfunden. Und natürlich haben wir das dann auch selber für uns gemacht. Und das Interessante ist eigentlich ein bisschen so wie bei Ihnen. Die ganzen Instrumente sind da. Das Schwierige ist, die Strukturen entsprechend anzupassen. Also sag mal, unsere Kunden finden meinetwegen für sich selber, dass sie ab 22 Uhr keine Mails haben wollen, schicken uns aber um 23 Uhr eine Anforderung für den nächsten Morgen. Und da das unsere Rolle ist, im Prinzip natürlich als Dienstleister denen zu helfen, und da die teilweise den Druck, den sie jetzt intern haben, weil sie denken, ich kann keine Mail mehr verschicken, aber dafür haben wir ja die Typen von draußen, sollen die das doch machen. Das ist, eigentlich ist die Kunden, ich will nicht sagen, der Kunde ist schlimm, aber der Kunde ist an der Stelle bei uns natürlich manchmal der limitierende Faktor. Ist, als wenn Sie einen 24-Stunden-Brötchenservice haben, können Sie auch schlecht um 10 Uhr sagen, wir machen Schluss. Also das ist ein Thema, das merken wir auch auf den Projekten. Bei mir selber ist nicht ganz so schlimm. Ich kann mich als Partner schon ganz gut organisieren. Das Problem ist eher, dass die jüngeren Leute, die wir einstellen, diese Erwartungen haben. Würde ich 100% teilen, was ihr sagt. Die wollen mehr Flexibilität, mehr eigenen Einfluss, im Grunde mehr Souveränität über ihren Ablauf, über ihren Tagesablauf haben. Und wir müssen dann tendenziell die Strukturen auch gegenüber den Kunden manchmal durchsetzen, dass das möglich ist. Da ist das Verständnis manchmal nicht so groß. Jetzt muss man aber auch ganz offen sagen, für uns würde ich das auch auf jeder Karrieremesse so sagen, dieses Thema Work-Life-Balance gilt, glaube ich, in manchen Berufen nicht so einfach. Wir haben lauter, anders haben wir jetzt als im Einzelhandel, wo du Leute hast, die wissen, ich muss nach 40 Jahren hier auch noch funktionieren. Ich muss auch was für mich selber tun und ich muss meine Kräfte haushalten. Haben wir natürlich klassischerweise viele junge Leute, die im Grunde unbedingt beweisen wollen, wie cool sie sind. Da hast du eher das andere Problem, wenn du denen sagst, ihr dürft nach 22 Stunden keine Mail mehr schreiben, dann finden die das blöd, oder? Also es ist irgendwie ein kulturelles Problem in die andere Richtung. Wir müssen teilweise so ein bisschen den Wahnsinn runterschrauben.
Na, das, aber da, wenn ich da mal einhaken darf, also ich meine, ich habe ja viel Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Beratern und Beraterinnen. Das ist natürlich auch eine Frage, wie werden die Leute gefördert in einem Unternehmen? Und also wenn, solange die Beraterinnen und Berater, wenn sie einsteigen nach dem Studium, wenn da immer noch gefordert wird, dass die das genauso machen in dieser Maschinerie. Das ist das Landläufige, was man auch hört und sieht. Also die sind ja also freitags fertig. mit dem, was sie da tun müssen, was sie auch an Akquise noch nebenher machen müssen und. Also jetzt auch nicht alle, also ich habe auch schon andere Berater gesehen, aber solange das immer noch vorherrscht, dieses Bild als Berater, klar, Einsteiger, muss man Gas geben und 24 Stunden und das am besten 24/7.
Ist wie bei euch. Ja? Es gab eine Zeit, da war sozusagen Präsenzkultur in den meisten Unternehmen wichtig, oder? Es gab Beispiele von Kunden, wo die Leute um 15 Uhr nach Hause gegangen sind und sind um 22 Uhr wieder ins Büro gegangen, weil sie wussten, der Chef kommt um 23 Uhr und dann müssen wir hier alle sein und irgendwie so tun, als hätten wir den ganzen Tag wie wild gearbeitet, oder?
Ja, Licht anmachen und Licht ausmachen.
Ja, genau. Oder die berühmten, ich hänge meine Jacke hinten, meine Zweitsakko hinten über die Stuhllehne, damit die Leute denken, ich bin da im Meeting. Das ist eine Kulturfrage, deswegen reden wir auch über Kultur. Bei uns ist die Kultur teilweise so, dass das früher gefördert worden ist und das versuchen wir runterzuschrauben. Wir versuchen auch klar zu sagen, dass die normalerweise abends um 8, halb 9, wir fangen auch später an, also wenn es dann 8, halb 9 auch okay, muss die Arbeit fertig sein. Wenn die das nicht schaffen, dann stecken wir mehr Leute ins Team und machen nicht die Leute verantwortlich. Aber ich sage ja nur, du hast eben auch umgekehrt teilweise Mitarbeiter, die wollen das auch, oder? Also jetzt
das
nicht,
ist ja auch okay, nur ja, es ist genau, die Vielfalt.
Ja, ja,
das,
exakt.
Das ist nicht mehr so trivial und so einfach.
Ja, aber andererseits, es hat unmittelbar mit Vereinbarkeit von Familien und Beruf nichts zu tun, aber es wird wichtiger werden. Wir haben dieses Jahr, soweit ersichtlich, das größte Mindfulness- und Achtsamkeitsprogramm in der deutschen Industrie ausgerollt. Weil die mentale Fitness, Flexibilität, ja, begünstigt die Tendenz, dass man nicht aufhören kann, auch diese angeblich Junge, dass wir proaktiv, wir haben, die Geschäftsleitung hat in jeder Ecke, wir haben 250 Kurse angeboten, die verkaufen Mitarbeiter und Dienstleistungen in anderen Unternehmen, dass es genauso wichtig ist wie körperliche Fitness. Klar. Und im Kontext aller Flexibilität, dass man nicht der Mensch als solche verliert die eigene Grenze und dass man nicht nur die Sache nicht fördert und motiviert, über eigene private Ziele hinauszugehen, sondern genau im Gegenteil, das Unternehmen eingrenzt. Genau. Always-on-Kultur, nicht bei uns, woanders.
Absolut. Ich find,
also was aber nicht heißt, dass man die E-Mail verbietet, wie bei Volkswagen, glaube ich, das ist nicht mehr zeitgemäß, aber es soll von innen kommen, zu sagen, es muss nicht sein, ich kann es genauso morgen um 9 Uhr genauso antworten.
Wenn wir jetzt noch einen Satz über uns, genau das ist der Punkt. Im Prinzip muss der Projektleiter den Leuten vorleben, dass es eigentlich okay ist, wenn man um 20 Uhr mal sagt, ich kümmere mich um mich selber. Und wenn es einer um 19 Uhr tut, dann ist das auch gut. Die Flexibilität haben wir ja. Wir fangen erst um 10 an, deswegen ist das ein bisschen anders. Okay? Aber im Prinzip sozusagen finde ich das genau, die langfristige Investition in die eigene Leistungsfähigkeit, mental, körperlich und so, die ist richtig. Ich sage ja nur, ist es teilweise auch, dass wir mit Erwartungen zu tun haben, die in eine ganz andere Richtung gehen. Also wo wir, sagen wir mal jetzt als, ich bin ja jetzt kein ganz junger Partner mehr, wenn ich dann so den jungen Leuten sage, jetzt macht aber mal Schluss und wir gehen jetzt zusammen Bier trinken, sind eben manche auch enttäuscht. Ja. Weil sie denken, also vielleicht, weil sie mit mir Bier trinken müssen, kann sein, aber tendenziell glaube ich auch, weil sie sich das anders vorstellen.
Ja. Okay, aber ein wichtiger Aspekt, dass tatsächlich auch das Thema Gesundheitsmanagement, Burnout-Prophylaxe auch ein Teil von Work-Life-Balance eben ist und auch ein Teil des Index, Indikatoren-Set sein wird. Ich würde ganz gerne nochmal auch zu der Rolle des Gesetzgebers oder des Ministeriums für dieses Themenfeld zurückkommen. Wir haben jetzt ja schon gehört, der Index soll so ein bisschen die Funktion haben, Benchmarking, Transparenz schaffen, Orientierungshilfe für Unternehmen geben. Wie ist das denn aus Ihrer Sicht? Gibt es da noch eine Notwendigkeit für weitere gesetzliche Regelungen, auch was zum Beispiel Homeoffice angeht? Oder sollte das wirklich den Unternehmen überlassen bleiben? Braucht man da unternehmensübergreifende Regelungen oder sollte das bei jeder Führungskraft selber liegen? Das würde mich interessieren. Und dann auch ans Publikum die Frage, gibt es da politische Forderungen, die Sie umtreiben, die Sie auch gerne noch hier mitgeben möchten für diese politische Initiative?
Also ich wiederhole an jeder Plattform für Bundesminister Heil und Co., lass uns in Ruhe. Also diese Digitalisierung, die nicht reguliert hat in Sachen Arbeitszeit etc., das ist eine Chance. Und das sollten wir gestalten können dürfen als Unternehmen. Und die Best Practices, die wir haben, kann gerne im Gesetz eingegossen werden, bevor die mit dem Gesetz kommen. Weil meistens ist so, die Gesetzgebungsverfahren dauern so ewig, bis dass den Trend, den sie regulieren wollen, schon längst out ist und kommen nicht hinterher. Es kann insgesamt vielleicht helfen, also bei den befristeten Teilzeit, ich glaube, wäre hilfreich, wenn es ein Gesetz wäre, dass es auch flächendeckend sich durchsetzt. Aber ansonsten setzen wir da darauf, dass die Unternehmen ein gesundes Selbsterhaltungstrieb haben. Und wenn die erfolgreich wollen, wenn die wollen, dass ihre Mitarbeiter langfristig im Unternehmen gesund bleiben und attraktiv für neue Talente wollen, dass sie von sich aus diesen mentalen Change hinbekommen und auf diese Ideen kommen. Und es ist auch eine Generationsfrage, muss man dazu sagen, nicht nur auf Vorstandsebene, auch insbesondere Personalabteilung, muss man ein bisschen kritisch sein. Die neu nachwachsende Generation, die gerade in Personalabteilung anfangen, die kommen schon mit diesem Mindset. Denen muss ich nicht erklären, wie Vereinbarkeit, Beruf und Familie, Feedbackkultur etc. angeht. Und da ist meine Hoffnung, dass sich im Laufe der nächsten 10 Jahre ohnehin von innen das Ganze sich ändern wird. Politik soll es begleiten, aber Gesetze helfen nicht immer. Auch, ich weiß, ohne geht es auch nicht.
Also ich bin ja nicht hier als Vertreter des Ministeriums, deswegen kann ich schwer sagen, was die planen. Ich glaube, grundsätzlich ist das völlig richtig. Ich zeige ja auch die letzten Jahre, dass wenn die gesetzlichen Rahmenbedingungen richtig sind, die Unternehmen die in der Regel ausfüllen. Ich sage jetzt ganz wirklich persönlich und nicht für Roland Berger oder fürs Ministerium. Ich glaube, es gibt 2 Bereiche, wo man sich das nochmal angucken muss, nämlich da, wo Flexibilisierung für die, ich sage das mal, lachs unteren Lohngruppen, also da, wo die Leute tatsächlich keine Chance haben auf Heimarbeit und man trotzdem Wege finden muss, das auf eine angenehme Art zu flexibilisieren, weil das, was teilweise dann gemacht wird, ist ja eher zu Lasten der Leute, also Flexibilisierung bei Leuten, die sowieso relativ wenig Eigenmanagement-Möglichkeiten haben, weil die Arbeit von anderen vorgegeben wird. Wenn das darin endet, dass die Flexibilisierung dann besteht, dass dann häufig Frauen im Einzelhandel, die zwischen 5 Uhr und 10 Uhr arbeiten müssen und dann nochmal von 8 bis 22 Uhr, und das wird als Flexibilisierung verkauft, dann würde ich sagen, das ist schwierig. Und da sehen wir im Moment, nicht weil die Unternehmen blöd sind, weil die auch unter bestimmten Zwängen stehen, das ist schwierig. Und ich ganz persönlich fände es ja immer noch nicht schlecht, wenn wir eine Frauenquote für Führungspositionen hätten. Aber bin ich, glaube ich, so ziemlich der Einzige, der das findet. Aber ja, ich fand, es hat sich viel bewegt durch die Aufsichtsratsquote. Und das bringt, manchmal brauchen Leute auch Druck, ist meine Meinung. Das sage ich aber ganz persönlich und nicht, weil jetzt das Ministerium sowas vorbereiten würde. Nicht, dass ich wüsste, ich glaube auch nicht, dass das passiert. Aber ich persönlich finde es gar nicht schlecht.
Okay, wir haben verstanden, das war kein offizielles Statement.
Nein, nicht, dass
aber,
Nein heißt.
Vielen Dank für die Einschätzung. Wir haben jetzt am Ende noch Zeit für eine Frage.
Katharina, darf ich noch mal einen Satz dazu sagen? Also ja, alles gut. Das, was ich wichtig finde, und das richtet sich jetzt an die Politik oder an die Berater der Politik, können wir auch so machen, ist, dass aus meiner Sicht, da manchmal Gesetze verfasst werden und Dinge uns ins Lastenheft geschrieben werden, die überhaupt nicht zu dem passen, was sich in der Welt abspielt. Und da wäre für mich viel mehr der partizipative Ansatz interessanter, bevor es zu irgendwelchen Gesetzen kommt, dass man da noch mal mehr in den Dialog geht oder einfach auch die Politiker entweder mit Praktikern ersetzt oder wie auch immer, könnte man ein schönes Personalentwicklungskonzept draus machen, aber machen wir jetzt nicht.
Oder einen schönen Beratungsauftrag.
Oder auch, ja genau, auch das, aber auch mit Praktikern. Ja. Und das wäre für mich viel interessanter, also in einem Dialog zu bleiben und nicht mit irgendwelchen Druckszenarien dazu zu arbeiten und zu reagieren, die dann sowieso viel später kommen. Da ist das ganze Ding schon vorbei, da haben wir das Unternehmen schon 4-mal umstrukturiert.
Also soweit es das Ministerium betrifft, glaube ich, rennst du da offene Türen ein, weil ich habe wir haben jetzt ja unter sehr vielen verschiedenen Ministern und Ministerinnen diese Programme betreut. Eigentlich gibt es im Familienministerium sehr großes Bewusstsein dafür, Unternehmen sehr früh einzubeziehen. Die Partner jetzt bei all diesen Vereinbarkeitsthemen waren DIHK, BDA, und die haben es auch an ihre Unternehmen weitergegeben. Es gibt jetzt einen, das wollte ich nur, weil du Teilhabe gesagt hast oder Partizipation, es gibt einen starken Projektzweig jetzt im Familienministerium, genau diese Digitalisierung von Teilnahme auch auszubauen, für Zivilgesellschaft, für Unternehmen, um in Zukunft solche Projekte auch sehr, sehr früh eben genau in die Abstimmung mit Praktikern zu geben, zu sagen, sagt ihr doch mal, was ihr davon haltet, wäre dann auch schön, wenn das tatsächlich gemacht wird. Ja, aber es geht ja hoffentlich digital sehr viel schneller. Also die Methoden, die dann da quasi zur Verfügung stehen, gehen schnell. Wir haben das bei anderen Ministerien, zum Beispiel beim Wirtschaftsministerium, ausprobiert. Das geht flott, aber es setzt dann auch voraus, dass tatsächlich Unternehmen dann schnell mitmachen und die nicht intern erst ihre Positionen 3 Wochen abstimmen müssen, was ja auch erstaunlich oft der Fall ist. Also da ist angekommen, glaube ich, was das Familienministerium angeht, und da wird sich in den nächsten 12 Monaten, glaube ich, richtig was ändern.
prima. Wir sind leider schon am Ende unserer Diskussionszeit angekommen. Was ich jetzt mitnehme für den BPM, ist die Idee, noch mal näher über ein Praktikantenprogramm für Politikerinnen und Politiker vielleicht nachzudenken, um so die Insights aus der Personalpraxis da einzuspielen. Und vielleicht an dieser Stelle auch noch die Ankündigung: der Fortschrittsindex Vereinbarkeit wird noch mal näher vorgestellt beim Vereinbarkeitstag von Erfolgsfaktor Familie, der am 8. November in Berlin stattfindet. Also wenn Sie da weiter interessiert sind, im Detail interessiert sind, können Sie sich gerne für diese Veranstaltung anmelden. Und ich möchte mich ganz herzlich bei unseren Gästen heute bedanken. Sie haben noch eine Anmerkung, bevor ich schließe.
Ich wollte nur einen Aufruf starten. Ja, also bitte. Wenn hier unter euch Vertreter vom Unternehmen sind, die sich um Thema Familie und Beruf kümmern im jeweiligen Unternehmen, am 29. November haben wir mit Frau Giffey gemeinsam meine Veranstaltung, also wenn die beruflich damit zusammenhängen und betätigt sind, gern lassen miteinander sprechen, dass wir gemeinsam in Berlin auch euren Inputs da mit zusammen.
Die ist zusammen. Auch wieder in München, die Veranstaltung. Bitte? Während die ist auch in München, die Veranstaltung, ne?
Ne, das, ich weiß nicht, von welcher Sie reden, das ist jetzt, ne, nur ein mit...
Das, ja, ja.
Ne, das ist was...
Weil die andere ist in Berlin, also nur okay. Um das...
Genau, also die Einladung nochmal von Ihnen beiden jetzt hier zum persönlichen Nachgespräch.
Auf der LinkedIn-Seite, ne?
Genau, alle Termine natürlich auch online. Vielen herzlichen Dank für Ihr Interesse, viel Spaß heute noch auf der HerCareer und vielen lieben Dank an Sie drei.
Danke dir.
Danke fürs Zuhören. Weitere spannende Folgen und aktuelle Informationen zur kommenden Messe findest du unter www.her-career.com. Bei der HerCareer triffst du zum Erfahrungsaustausch auf Role Models und Top-Entscheider aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Ein Besuch, der sich mehr als auszahlt. Wir freuen uns auf dich.